Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Hallo.
Wir nehmen uns heute einen, ja, wirklich brisanten Bericht vor. Es geht um die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. PSA kennt man ja durch das Bundesgesundheitsministerium, also das BMG.
Genau, das war 2020, direkt zu Beginn der Corona-Pandemie.
Richtig, und unsere Quelle ist ein sehr detaillierter Bericht von der Sachverständigen Dr. Margareta Sudhof von Anfang 2025.
Ja, und der Bericht, der greift ja auch Erkenntnisse vom Bundesrechnungshof auf, also von der obersten Finanzkontrolle.
Stimmt. Und unsere Mission, ja, für dich ist eigentlich, was sind so die zentralen Punkte? Also, was lief da schief? Welche Folgen gab's? Und was können wir vielleicht daraus lernen?
Mhm.
Okay, lass uns da mal genauer reinschauen.
Genau. Vielleicht erstmal vorweg. Der Bericht stellt schon klar, dass die Entscheidungen damals unter extremem Druck gefallen sind, ne?
Ja, logisch. Wäre ja Krise.
Und alle Beteiligten, so steht's im Bericht, die haben Unvorstellbares leisten müssen und geleistet.
Okay, das muss man anerkennen.
Aber, und das ist halt der Punkt, der Bericht wirft eben auch ein kritisches Licht darauf, wie dann entschieden wurde.
Und welche Folgen das hatte, finanziell und ja auch für die Abläufe, nehme ich an.
Exakt. Finanzielle und prozessuale Folgen.
Ein Kernpunkt scheint ja zu sein, dass der damalige Gesundheitsminister die Beschaffung ziemlich stark an sich gezogen hat.
Ja.
Laut Bericht war das wohl so, weil er den eigentlich zuständigen Behörden nicht so recht vertraut hat.
Das steht so drin, ja. Misstrauen gegenüber den etablierten Wegen.
Und das Ergebnis waren dann Verträge im Wert von über 11 Milliarden Euro. Das ist schon wow.
Ja, hier wird's wirklich interessant. Vor allem das Ausmaß ist faszinierend und ja auch die Abweichung von normalen Prozessen.
11 Milliarden.
Und der Bericht sagt, es wurde mehr als das 24-fache dessen beschafft, was man ursprünglich im Krisenstab mal als Bedarf für 3 Monate festgelegt hatte.
Das 24-fache. Wahnsinn.
Eine Riesenmenge. Und jetzt kommt's. Verträge im Wert von rund 7 Milliarden Euro wurden zwar geschlossen, aber die Ware kam nie an.
7 Milliarden einfach weg, oder wie?
Naja, nicht geliefert. Und das stuft der Bericht als erhebliches Risiko für den Bundeshaushalt ein.
Okay, das leuchtet ein.
Und auffällig ist auch, von den Masken, die geliefert wurden, kam nur ein kleiner Teil überhaupt bei den Ländern und Kommunen an. Der Rest lagert wohl noch.
Boah, wie wurde denn da genau beschafft? Der Bericht nennt ja verschiedene Wege, oder?
Richtig, da gab es mehrere Kanäle. Also zum einen Direktvergaben an Firmen wie Emix, Lomotex oder auch Pure Fashion.
Direktvergaben. Okay. Und da lief alles glatt?
Eben nicht immer. Laut Bericht gab es da teilweise erhebliche Probleme. Entweder bei der Lieferung oder bei der Qualität. Sogenannte Leistungsstörungen.
Ah ja.
Bei Emix zum Beispiel, die haben wohl selbst Mängel bei einem großen Teil der Masken eingeräumt. Bei einer Lieferung waren es laut Bericht 48% bei FFP2 oder KN95 Masken.
Das sind diese besseren, die man kennt.
Genau. Und 32% bei OP-Masken. Und bei Pure Fashion, da kamen wohl statt der bestellten FFP3-Masken nur mangelhafte KN95-Masken an.
Oje. Und dieses Netzwerk mit den großen Konzernen, wie lief das? BASF, Bayer waren da, glaube ich, genannt.
Genau, das war das Unternehmensnetzwerk. Da ging es um Rahmenvereinbarungen, also so grundsätzliche Verträge. Etwa 400 Millionen Euro schwer war das.
Und der Zweck?
Auch um Zahlungen in China abzusichern, stand da wohl mit drin. Die Qualität hier, die war laut Bericht aber vergleichsweise gut.
Okay, immerhin etwas.
Ja, aber gleichzeitig wurde der Logistiker Fiege beauftragt und das führte dann auch wieder zu Problemen.
Ach.
Ja, bis hin zu einem Schiedsgerichtsverfahren in China, weil da hohe Schadensersatzforderungen im Raum standen. Also auch nicht ganz reibungslos.
Verstehe. Und dann war da noch dieses Open-House-Verfahren. Das klingt so nach Tag der offenen Tür für Anbieter.
Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Die Idee war wohl, schnell Lieferungen zu bekommen zu Festpreisen.
Klingt ja erstmal nicht schlecht in der Not.
Ja, aber das führte zu einer regelrechten Angebotsflut, wie es im Bericht heißt. Die Preise fielen und es gab massive rechtliche Auseinandersetzungen. Das legt der Bericht sehr detailliert dar.
Warum Auseinandersetzungen?
Weil viele Lieferungen später einfach gestoppt wurden. Oft ohne klare Rechtsgrundlage, als man merkte, man braucht die Masken doch nicht mehr in der Menge.
Ah, okay. Und die Lieferanten?
Die fordern jetzt natürlich Schadensersatz vom Bund. Über 2,3 Milliarden Euro sind das aktuell. Zinsen noch nicht mal mitgerechnet.
2,3 Milliarden Euro. Puh, das sind ja enorme Summen. Auch die Kosten für die Abwicklung für externe Berater und Anwälte, die werden ja auch genannt.
Ja, genau. Die Kosten für externe Firmen, also erst EY, später dann Deloitte, die haben ja das Management dieser ganzen Abwicklung übernommen.
Hm.
Und dazu die Anwaltskanzleien, auch belief sich bis Mitte 2024 auf rund 150 Millionen Euro.
150 Millionen nur für Berater und Anwälte?
Ja. Und diese Auslagerung, die hat auch der Bundesrechnungshof kritisiert, weil sie eben neue Abhängigkeiten und Kosten schafft, statt die Kapazitäten im Ministerium selbst zu stärken.
Das ist ja eine klare Botschaft aus dem Bericht dann.
Absolut. Eine klare Implikation.
Was empfiehlt denn der Bericht jetzt konkret? Also damit sowas künftig nicht wieder passiert?
Also im Kern geht es darum, die Steuerung wieder stärker ins Ministerium zurückzuholen.
Okay.
Der Bericht nennt das Eigenbefähigung aufbauen, also die Kompetenz im eigenen Haus stärken und dadurch eben die Abhängigkeit von externen Beratern verringern.
Macht Sinn. Und die laufenden Gerichtsverfahren?
Die sollen zügig und wirtschaftlich sinnvoll beendet werden. Also wahrscheinlich Vergleiche suchen.
Verstehe. Und was ist mit den Masken, die noch da sind? Du sagtest ja, vieles lagert noch.
Genau, weniger als 30% wurden überhaupt verteilt. Dafür braucht es jetzt schnell Verwertungskonzepte. Verkaufen, spenden, notfalls vernichten, um halt weitere Lagerkosten zu sparen.
Klar, die kosten ja auch Geld.
Und ganz zentral ist auch, die Rollen müssen klar getrennt werden. Also der, der den Bedarf anmeldet, der Bedarfsträger, und der, der dann beschafft, der Bedarfsdecker. Das darf nicht vermischt werden.
Okay, klare Trennung?
Ja.
So, was heißt das jetzt alles für dich, so unterm Strich? Der Bericht zeichnet ja schon ein vielschichtiges Bild. Einerseits Krisenmanagement, Zeitdruck, enormer Einsatz.
Absolut, das wird ja auch anerkannt.
Andererseits werden aber auch die Fallstricke schonungslos offengelegt. Kompetenzüberschreitungen, dieses Misstrauen in bewährte Strukturen, riesige Ausgaben, die teils ineffizient waren.
Mit sehr, sehr teuren rechtlichen Langzeitfolgen. Ja, das ist eine wichtige Lektion, die man daraus ziehen muss.
Genau.
Und das führt eigentlich zu der zentralen Frage, die der Bericht aufwirft und die du auch für dich mitnehmen kannst. Wie finden wir denn in zukünftigen Krisen die richtige Balance?
Hm. Die Balance zwischen...
Naja, zwischen diesem schnellen Handeln, das ja oft nötig ist, und auf der anderen Seite der Einhaltung von, ja, etablierten, transparenten, nachvollziehbaren Prozessen.
Damit eben solche massiven Folgekosten und Qualitätsprobleme und diese jahrelangen Rechtsstreitigkeiten verhindert werden können.
Genau das. Das ist wohl die Kernaufgabe für die Zukunft, die sich aus dieser ganzen Analyse ergibt. Eine echte Herausforderung.
Absolut. Ein spannender Einblick auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und dir danken wir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.